Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Schatzmeister Talks. Zusammen mit Lars Wrobbel und Luis Passos gehen wir in die vierte Runde. In regelmäßigen Abständen veranstalten wir Livestreams, besprechen unterschiedliche Themen und beantworten eure Fragen. Die Kanäle werden dabei wechseln, sei es bei Instagram, YouTube oder auch mal bei Facebook. Ihr könnt das Format aktiv mitgestalten, indem ihr live mit dabei seid und mit uns sprecht. Heute könnt ihr euch nun die vierte Folge anhören. Der Host war dieses Mal wieder ich und der Livestream fand auf meinem Instagram-Kanal statt. In unserer heutigen Folge stellen wir euch exotische Werte aus unseren Depots vor, sowie Werte, die wir gern in unseren Depots hätten. Also viel Spaß nun mit der vierten Folge der Schatzmeister.
Ja, schönen guten Abend, schönen gute Nacht, guten Morgen gleich in einer Stunde. Bei mir ist 23 Uhr in Thailand. Lars ist in Schweden, es ist 18 Uhr, hat er gesagt. Und du bist wahrscheinlich zu Hause.
Ich bin in good old Germany, ja.
Bei dir haben sie gesagt, man soll jetzt nicht reisen in dieser Zeit.
Was? Habe ich nichts von mitbekommen. Ich genieße das schöne niedersächsische Herbstwetter.
Der Einzige, der nicht reisen darf, ist doch Alex, oder? Bei in Thailand ist es doch durch gerade mit Reisen.
Ja, ich reise ja auch nicht. Ich halte es einfach nur aus hier. Mal gucken, wie lange noch.
Aber Taxifahren und so dürft ihr noch, ja?
Ich habe ein eigenes Auto oder einen Roller. Also hier auf der Insel ist alles normal. Also
naja, auf Inseln, da ist es nochmal anders, ja.
Bis auf Mundschutz im Geschäft, im Supermarkt oder so, ist jetzt eigentlich nicht so viel. Aber wir haben auch keine Tausenden von Fällen wie in Bangkok oder so. Aber gut, heute geht's um Exoten. Ich bin hier der Moderator auf meinem Instagram-Kanal. Herzlich willkommen alle, die schon zuschauen. Alle winken hier oder ich wink, ja. Ich kann jetzt gerade nicht zurückwinken. Knapp über eine Stunde wird's wahrscheinlich heute dauern. Wir stellen unsere Exoten vor, die, die wir im Depot haben oder die, die wir gerne im Depot haben möchten. Kann sich jeder aussuchen. Jeder definiert auch von uns dreien selbst, was für ihn ein Exot ist. Da bin ich mal gespannt. Bei mir sind es ganz langweilige Dividendenaktien, die vielleicht nicht jeder kennt. Ihr könnt eure Fragen hier live stellen. Ihr müsst eine Anfrage stellen, dann kann ich euch reinlassen. Und dann können wir einfach kurz plauschen. Würden wir uns sehr freuen. Ansonsten schreibt es in die Kommentare. Ich versuche dann, wenn die Jungs sprechen, mal zu schauen, ob da was Wichtiges dabei ist. Smalltalk aus der Reihe werden wir nicht hinkriegen, aber bitte beim Thema, wo wir gerade sind, einfach passend dann dazu eure Kommentare und Fragen schreiben. Ja, wir starten mit unserer Einleitung. Was gab's bei euch seit dem letzten Livestream? So, gibt's irgendwas Wichtiges, worüber berichten möchtet? Lars, fang du mal an.
Ich kann ein bisschen von meinen Käufen erzählen, wenn ihr wollt, wenn es euch interessiert. Wie ihr wisst, am Monatsanfang ist die Liste immer lang. Können wir gerade durchgehen, ihr könnt ja dann Fragen stellen, wenn ihr wollt. Ich habe hier meine Liste gerade liegen. Und zwar war mein größter Kauf im letzten Monat oder Anfang dieses Monats war der Vanguard FTSE All World High Dividend Yield irgendwas. Das ist mein größter und einziger Dividenden-ETF. Den habe ich nachgekauft. AT&T gab es die dritte Tranche diesen Monat. Den BlackRock Taxable Municipal, den haben wir, glaube ich, letztes Mal schon besprochen. Das ist eine Position, die ich eigentlich monatlich aufstocke, bis sie eine gewisse Größe erreicht hat. ExxonMobil gab es noch, Franklin Resources, die Snap-on. Alex ist ja jetzt auch bei dir im Dividendenalarm. Danke dafür. S&P 500 China, da habe ich einen Sparplan auflaufen und den habe ich vervierfacht diesen Monat. Da geht's ja schön runter, schön viel Unsicherheit und Dynamik drin. Deswegen dachte ich, kaufe ich da mal nach. Es gab eine neue P2P-Plattform in meinem Portfolio und zwar Income. Dann gab es noch ein Investment bei Nord Street. Das ist eine Plattform aus Litauen. Da gab es eine interessante Immobilie, wo ich ein bisschen Geld reingejagt habe. Und noch so ein bisschen Kleinkram im Bereich Kryptos, aber das versteht ihr ja alles nicht, damit es nicht großartig drauf eingeht.
Also du musst ja echt viel Geld haben, wenn du so viel kaufst im Monat, ja, irre.
Es gab eine Steuerrückzahlung, tatsächlich hatte ich ein bisschen mehr Geld.
Schau, da läuft
sagen ja immer alles. Wer für Unternehmer in Deutschland nicht so cool, kann ich jetzt nicht so sagen, aber gut.
Dann kann man ja die P2P-Plattform ab 10 Euro bisher dabei.
Genau.
Stimmt, das heißt ja gar nichts, wenn Lars so viel kauft. Der Rest war Sparplan, 25 Euro. Genau, eine Frage noch, du hast
geht
jetzt
auch
einmal
ab 10
gesagt.
Euro.
Genau. Du hast gesagt, du kaufst AT&T trotz Dividenden geplanter Absenkungen und so.
Einfach. Ja, es gibt ja wahrscheinlich dann eine neue Aktie rein und man weiß ja noch nicht, was da so kommt. Und ich finde es einfach interessant. AT&T war ein Wert, den wollte ich schon mal haben und jetzt boost ich es halt gerade an die letzten Monate. Und ja, und solange sich der Preis nicht ändert oder noch weiter runtergeht, wie es jetzt die letzten beiden Monate getan hat, kaufe ich da auch noch ein bisschen weiter nach, bis ich meine Wunschgröße erreicht habe. Also Wunschgröße heißt, ich kategorisiere das immer so ein bisschen nach Cashflow, der im Monat reinkommt. Und ich möchte halt immer aus jeder Aktie einen gewissen Beitrag jeden Monat auf den Monat runtergerechnet haben. So teile ich das immer auf.
Damit immer regelmäßiger Cashflow kommt, verstehe. Wir machen aber viel
mehr. Genau, richtig. Das ist halt von jeder Aktie oder von jedem, was auch immer wert, dass halt immer ein bestimmter Betrag pro Monat
kommt. Immer 5 Euro kommen.
Genau, dass immer 2 bis 5 Euro kommen, ja.
Genau. Gut, dann bist du jetzt gar nicht so exotisch bei dem Ding. Da sind nämlich viele dabei, die so denken oder auch gucken, dass monatlich immer gleich viel kommt. Genau. Luis, hast du was gekauft?
Gerade noch was bei dem Dividenden-ETF. Alex, hätte ich an dich noch eine Frage. Du vergleichst ja deine Performance immer mit Dividenden-Indizes. Gibt's da irgendeinen Index aus deiner Erfahrung heraus, der da besonders heraussticht, der extrem gut performt jeden Monat?
Also einen, der dauerhaft immer wieder gut performt, den gibt's eigentlich nicht. Man müsste jetzt mal jeden Monat bei mir in die Performance schauen, aber aktuell kann ich dir sagen, welcher das ist. Das ist der Invesco S&P.
Okay. Mhm.
Der hat auch jetzt in diesem Jahr schon 24,5% gemacht, inklusive Dividenden oder Ausschüttung. Genau, also auf meinem Blog findet man das unter Depot Performance. Da ist dann in dieser Tabelle das mit dabei.
Aber du hast jetzt keinen Wert, wo du jetzt sagst, okay, der performt jetzt immer besser als mein eigenes Depot oder
ist nah dran oder so. Das ist eher einer, der raussticht und sogar nah rankommt an die Performance. Ansonsten.
Aber der ist ja nur auf den S&P 500. Also
von daher. Ja, wahrscheinlich werden wohl nur dort die größten Dividenden rausgepickt oder so. Keine Ahnung genau, was der da macht.
Quasi ein DIV-DAX auf größerem, auf breiterem Niveau.
Ja, finde ich jetzt nicht so ansprechend, ehrlicherweise.
Gut. Nee, grundsätzlich laufen Dividenden-ETFs eigentlich nicht so gut, weil die meisten haben nur eine quantitative Selektierungsstrategie.
Ist
ja
okay so.
Und hängen auch alle so ein bisschen zurück, ja. So, Luis, was ist los bei dir?
Ja, ich war nicht so aktiv wie Lars, also zumindest nicht bei den, wie soll man sagen, Bestandsaktien. Da hatte ich bei mir eigentlich nichts getan. Aber ich weiß nicht, erinnert ihr euch noch vor zwei Folgen, also bei der vorletzten Folge, da hatte ich ja erwähnt, dass ich Optionen geschrieben habe, unter anderem eben auf einen Cannabis-ETF, Uran, was war noch, Kupfer- und Goldminen und noch ein paar mehr, aber tatsächlich diese vier sind mir dann im Zuge dieser Puts, die ich geschrieben habe, auch angedient worden, halt weil die Kurse leicht zurückgegangen sind, aber das war in den Fällen auch durchaus mit bewusst einkalkuliert und so habe ich die jetzt im Depot, das heißt, jetzt kann ich auch sagen, ich bin ein Pottpreneur, ja, habe die ganze Marihuana-Branche versammelt, dazu halt, wie gesagt, noch schön Uran für die vielen neuen Atomkraftwerke, die um die Welt entstehen, außer in Deutschland. Ja, genau. Kupfer und halt Goldminen. Und das Schöne ist, was ich jetzt damit praktiziere, ist eine sogenannte Wheel-Strategie, also Radstrategie. Das heißt, jetzt nutze ich die Titel, die ich im Depot habe, um damit weiter Erträge zu generieren, indem ich Calls draufschreibe. Also jetzt muss ich das umgekehrte Spiel machen. Ne? Vorher hatte ich das Geld, habe Putz geschrieben, um die Titel gegebenenfalls angedient zu bekommen und plus die Prämien zu kassieren. Jetzt habe ich die Titel im Bestand und schreibe Calls, um eben Prämien auf die Bestandstitel zu bekommen. Nehme dabei in Kauf, dass sie mal wieder ausgebucht werden. Und wenn die ausgebucht werden, geht das Spiel dann eben wieder von der anderen Seite los. Das war so der, damit habe ich mich hauptsächlich beschäftigt seit unserem letzten Treffen. Und ach ja, und die Steuererklärung habe ich fertig gemacht. Mit einem neuen Seitenrekord für die Anlage Cup, so denn das Finanzamt, wie es gesehen wird.
Tut mir jetzt schon leid.
Da kommt sie wieder rein, die Steuererklärung von dem Typen da. Ja, genau. Da kommt gerade eine Frage zu Optionen, Handelsgebühren. Konntest du die herunterhandeln?
Grundsätzlich, die Handelsgebühren selber, also damit ist jetzt gemeint, tatsächlich das, was du pro Order bezahlst, ist grundsätzlich mit dem Broker verhandelbar. Wie immer im Leben hängt das natürlich auch dann ab, davon, was für eine Masse du machst. Wenn du natürlich jetzt irgendwie so einen Kontrakt schreibst, dann ist natürlich die Verhandlungsmasse gering. Wenn du aber natürlich
zwei, vielleicht drei,
dann lässt der Broker natürlich mit sich reden. Die haben natürlich eine Marge und das kommt natürlich aufs Handelsvolumen an, was man da umschlägt. Ja? Aber da kommt schon einiges zusammen und ich glaube, nachher haben wir ja noch bei den Zuschauerfragen noch eine oder vom letzten Mal noch eine Frage zum Thema Optionen. Aber vielleicht kannst du ja vorher erzählen, was es bei dir Neuigkeiten.
Ja, ich kaufe ja weiterhin nichts und ich habe auch nichts verkauft. Bei mir ist ja die Deutsche Post immer noch mit einem aktiven Stop drin. Den würde ich natürlich gerne mal nachziehen. Und Siemens erreicht bei mir auch bald ein Niveau, bei dem ich gerne meine Shares absichern möchte. Ansonsten ist bei mir im Depot nicht so viel los, außer dass ich da die Dividenden sammle. Wobei die letzten 14 Tage war echt mau, da kam kaum was rein. Aber der August ist ansonsten ein starker Monat. Ich glaube, dann vielleicht ab nächste Woche geht's dann los.
Wie sicherst du Positionen ab? Einfach
ja, wenn ich der Meinung bin,
Stop-Loss, ja. Oder?
Genau, einfach okay, mit einem gut, aktiven Stop.
Also keine System. Derivate oder?
Nein, um Gottes Willen. Nee, in der Tat, wenn ich von Aktien überzeugt bin, dass sie mir teuer genug sind und da meinen Bonus on top bekommen habe, dann besteht natürlich die Möglichkeit, dass ich da mit Optionen noch weiter agiere oder dass ich zumindest die Position einfach absichere und damit ein gut, der Stop ist jetzt nicht so eng gesetzt, das heißt, die Aktie kann ruhig noch weiterlaufen und atmen. Also die Kursziele bei der Deutschen Post sind durchaus noch ambitioniert, aber wenn sie das macht, gehe ich da gerne mit. Aber wenn sie halt einen größeren Schwung nach unten macht, dann bin ich halt raus. Genau, aber vielleicht tut sich ja zum nächsten Live-Call mal was.
So, ja, ich habe noch eine Frage. Und zwar, du hast ja in deinem Dividendenalarm hast du ja extrem viele Werte, die durchaus ein Kaufsignal haben. Warum bist du da nicht mal aktiv, anstatt Cash weiter aufzubauen? Ich meine, es bietet sich ja durchaus da auch Chancen. Ich meine, ich kaufe ja auch jetzt nach.
Ja, du orientierst dich also gar nicht so richtig an meiner Strategie, Lars. Das fällt mir immer wieder auf. In der Tat, wenn der Markt teuer ist, wenn die Ampel dort auf rot ist, dann gucke ich mir keine grünen Signale an. Das beste Setup ist bei mir, wenn beide Ampeln grün sind, also Markt und Aktien. Ich gehe davon aus, wenn der Markt jetzt einfach mal 10-20% zurückkommt, warum auch immer jetzt, ne, irgendwas mit Nordkorea kommt um die Ecke oder Corona, Lockdowns, gibt ja genug Möglichkeiten oder auch Inflation ist ja ein ganz schlimmes Thema, dann gehe ich davon aus, dass auch die Aktien, die im Moment schon kaufenswert sind, durchaus auch noch Potenzial haben, Futter abzugeben. Wahrscheinlich nicht so viel wie teure Aktien, die vielleicht dann 20-30% verlieren, dann verlieren die vielleicht bis 10 oder 15, aber ich glaube, das Potenzial grundsätzlich besteht, dass dort noch ordentlich was abgegeben wird und das brauche ich einfach nicht. Das reizt mich überhaupt nicht. Da warte ich lieber noch ein bisschen, bis mein Indikator in die Neutralität geht, so bei unter 60% in Richtung 50, so wirklich in der Mitte und dann findet man wieder attraktive Setups und dann fange ich auch an, so einzelne Werte mal einzusammeln, wobei da immer noch Cash-Aufbau bei mir im Fokus steht.
Was machst du jetzt, wenn diese Situation jetzt so bleibt erstmal, vielleicht 2-3 Jahre, man weiß es ja nicht, also kann ja durchaus so sein.
Naja gut, ich habe ja vorausschauenderweise, weil es ja 2-3 Jahre dauern wird, mit Fremdkapital agiert, das zahle ich im Moment zurück. Also mit jeder Dividende, die kommt, mit jeder Sparrate, die ich überweise, reduziert sich mein Fremdkapital, die Zinsen dadurch und das sieht alles ein bisschen freundlicher aus.
Also halten wir fest, seit unserem letzten Treffen, Alex zahlt Schulden zurück.
Genau, bin Schuldner. Genau. Komplett überschuldet, verschuldet im Paradies. Obwohl, Paradies, wir haben ja Regenzeit. Da gibt es übrigens am Dienstag, das möchte ich jetzt gar nicht weiter ausführen, weil ich habe auch eine Fragerunde gemacht zum Thema Thailand und so. Regenzeit ist ein interessantes Thema oder wie man das so finanziert, hier was alles so kostet. Am kommenden Mittwoch, habe ich jetzt Dienstag gesagt, am kommenden Mittwoch mache ich einen Livestream hier an gleicher Stelle, genau zu diesem Thema. Da habe ich auch noch 2 andere Familien eingeladen, die da auch was zu sagen können. Also wenn euch das interessiert, dann merkt euch das mal vor. Genau. Gab's noch News? Spannende News aus euren Branchen. Wobei, was heißt euren Branchen? Ne? Weil das ist ja Peer-to-Peer und Krypto schon weltbeherrschende Thema.
Ja, bei mir gab's tatsächlich News. Ich habe letztes Mal erzählt, so ein bisschen über diese One-Click-Investments, die jetzt total hip sind in der Branche. Und da kam das angekündigte Produkt vom letzten Mal. Dieses heißt Crowdestor Flex. Es gibt sogar 12% statt den 10, die ich vermutet hatte. Das Interessante an diesem Produkt ist aber, man weiß überhaupt gar nicht, worin man da investiert. Also es gibt eigentlich nur eine Oberfläche, die ist so mehr oder weniger kopiert von diesem Fedora Go & Grow. Man weiß nicht, was für Projekte dahinter stehen. Es gibt so eine Pseudo-Gutschrift jeden Tag aufs Konto und diese Zinsen, die erscheinen nicht mal in den Kontoauszügen. Man könnte meinen, die Zinsen existieren gar nicht. Also ganz, ganz freakiges Produkt. Und auch, naja, das Unternehmen an sich strauchelt natürlich auch gerade extrem, ob man das jetzt gerade rausbringen muss. Zum Beta-Status weiß ich nicht, ob man damit jetzt Vertrauen aufbauen kann. Aber es gibt ein weiteres One-Click-Produkt in der Branche auf jeden Fall, wo man einfach Geld einzahlen kann und morgen gibt es Zinsen.
Aber machen das die Firmen nicht so, dass sie mit ihrem Produkt erstmal so ein paar Influencer oder irgendwelche wichtigen Menschen mal anfixen und sagen, guckt euch das mal an, habt da mal Tipps, können wir was verbessern, bevor wir damit an den Markt gehen? Haben die sowas überhaupt?
Tatsächlich habe ich den Zugriff eine Woche vorher bekommen. Nach dem Launch sah das Produkt aber genauso aus, wie ich es eine Woche vorher bekommen habe. Und ja.
Wahrscheinlich ist es wie beim Bundesverfassungsgericht mit der GEZ-Gebühr, du hättest einfach nur Ja sagen dürfen.
Ja, so ähnlich. Also ich habe durchaus ein paar Verbesserungsvorschläge abgegeben, aber die kommen jetzt wahrscheinlich alle dann mit der 2., 3. oder 4. Version, weiß ich nicht. Okay. Auf jeden Fall sehr, sehr vorsichtig sein bei dem Produkt.
Es gab tatsächlich eine relativ spektakuläre Nachricht und zwar im Bereich der BDCs, Business Development Companies. Also speziell regulierte US-amerikanische Private-Equity-Gesellschaften börsennotiert, die selber wiederum in nicht börsennotierte Gesellschaften investieren, also klassisch mittelständische Unternehmen. Habe ich ja auch ein Buch zugeschrieben, übrigens vertont vom großartigen Lars Wrobbel, gibt's auf Audible.
Was ist das denn?
Beispielsweise. Genau. Und eine dieser BDCs gibt so, ja, irgendwo zwischen 40, 50 Stück aktuell. Also, die Newtek Business Service Corporation, die hat eine Bank gekauft. Und zwar war das eine kleine regionale Bank aus New York. Und das hat dazu geführt, dass der Kurs am 2.8. noch bei 34, 54 notierte und dann am 3.8. auf 24,16 abgestürzt ist um 30%. Ganz einfach deswegen, weil natürlich eine Business Development Company, und da sieht man halt schon mal, wie stark das Thema dann auch Steuererleichterung oder Steuerbefreiung wirkt. Die bezahlt ja auf ihre Erträge auf Unternehmensebene keine Steuern, muss dafür eine Mindestausschüttungsquote pflegen. Und das ist natürlich jetzt dadurch gefährdet, dass natürlich die Bank gekauft wird vor dem Hintergrund, eben eine Bankholding zu werden. Das heißt im Prinzip das Geschäftsmodell, Beteiligung, Eigenkapital, Fremdkapital, ja, nicht mehr als Private Equity Gesellschaft, sondern als Bank. Und damit fällt natürlich das Steuerprivileg weg. Damit fällt aber auch die Verpflichtung weg eben einer Mindestausschüttung. Und von daher tatsächlich, wenn man das mal so runterrechnet auf das klassische Ausschüttungsniveau einer Bank, ist jetzt der neue Kurs von um die $25 tatsächlich gerechtfertigt. Also wirklich rein Cashflow-mäßig gedacht, kann man schon fast sagen, wirklich ja ganz prototypisch dieser Fall innerhalb von einem Tag. Das war natürlich schon ganz massiv. Davor gehörte die BDC übrigens zu denen des Sektors, die sich am besten entwickelt hat. Im Rahmen auch des tiefen Falls im Frühjahr 2020 muss man natürlich wissen, ganz einfach, die hatten schon mal eine Krise. Eben im Rahmen der Weltfinanzkrise sind die auch fast pleite gegangen. Das heißt fast, also da hat das Geschäftsmodell ein bisschen gewackelt. Haben sich aber neu positioniert und haben sich dann wirklich spezialisiert auf sogenannte SBA-Loans. Das ist sowas wie KfW-Förderdarlehen wären das hier in Deutschland. Ja, das heißt also relativ ausfallsicher. Und diesen ganzen Kreditvergabeprozess haben die automatisiert. Die haben sich auch spezialisiert ausschließlich auf Fremdkapital oder fast ausschließlich Fremdkapitalbeteiligung. Von daher muss man sagen, aus dem Geschäftsmodell heraus ein Stück weit nachvollziehbar, dass die gesagt haben, naja, wir kaufen uns dann so eine Bank und dann brauchen wir auch selber keine Lizenz mehr zu beantragen. Ja, die Bank war auch relativ günstig für 20 Millionen, die National Bank of New York City. Ja, hört sich natürlich so groß an, ist aber eine Filialbank mit, ich glaube, einer Bilanzsumme, wo ich stehen, ja genau, $200 Millionen. Also ja, relativ überschaubar. Und wenn man bedenkt, dass Newtek, ich glaube, knappe Milliarde mitbringt am Portfolio, ist das dann, ja, leicht verkraftbar, aber halt wie gesagt, steht dann zu befürchten, ist noch nicht raus, aber kann groß davon ausgegangen werden, dass dann diese BDC ihren Status freiwillig dann aufgibt und zu einer normalen Corporation umfirmiert, ja, dementsprechend auch weniger Ausschüttung nach sich zieht. Ich selber bin nicht investiert, also nicht direkt, sondern ich habe den Sektor ja abgedeckt, zwar über einen Einzelwert auch, über die Ares Capital Corporation, allerdings auch über einen ETF, das heißt, da bin ich nicht direkt betroffen. Übrigens alternativ, wer noch investieren möchte, kann das auch noch machen. Die haben noch zwei Anleihen draußen, die ich als relativ ausfallsicher einstufe mit 2 bis 3 Jahren Restlaufzeit und die liefern noch zwischen 5% und 6% Rendite pro Jahr bei quartalsweiser Zahlung. Also das war so die, ja, kann man so sagen, aus diesem Hochdividendenbereich so die spektakulärste Neuigkeit in der letzten
Woche. Ich glaube, bei der Angabe der Zinsen hat der Lars gerade ein bisschen geschmunzelt. 5 bis 6%, das ist gerade ein bisschen.
Ja, dafür ist halt kein Scam, ne?
Naja, richtig, ja. Also ich habe noch eine Info mitgebracht von der Allianz, haben wahrscheinlich viele mitbekommen. Es ist immer interessant, wenn so DAX-Unternehmen am Sonntag eine Ad-Hoc-Nachricht rausbringen. Dann denke ich mir, was ist da los am Sonntag? Wer arbeitet da? Aber sie haben in der Tat vor dem Rechtsstreit gewarnt in den USA. Irgendwelche Equity-Fonds nach Alpha-Strategie, kann man sich ja mal einlesen, irgendwelche Absicherungsfonds. Ich glaube, der Finanzvisier macht jetzt einen Alpha-Fonds, habe ich letztens gelesen. Ist das nicht sowas?
Eieiei, muss ich auch gerade überlegen, direkt.
Ja. Ganz gefährliches Pflaster, da müssen wir mal den Albert mal fragen. Ja, und dann rechnen sie mit 5 Milliarden, ja, was auch immer, Rücklagen, Strafen und haben halt den Markt am Wochenende, am Sonntag informiert. Die Quartalszahlen waren jetzt eigentlich ganz gut. Der Bericht kam, was ist heute, Freitag, gestern raus. 750 Millionen wollen sie ein Aktienrückkaufprogramm machen. Also eigentlich war das alles in Ordnung. Natürlich wird es ein Einmalergebnis geben, wenn da wirklich so eine hohe Strafe kommt. Aber ansonsten, ja, 1% des Grundkapitals, habe ich mir aufgeschrieben, wollen sie in Aktien einziehen und einbehalten. Also so schlimm geht es jetzt der Allianz nicht. Und sie hat jetzt auch nicht so viel verloren, dass sie jetzt extrem deswegen günstig geworden ist oder so. Aber ich denke auch nicht, dass es hier so ein Desaster geben wird wie bei Bayer und Monsanto, sondern das heißt im Finanzbereich, ja, da zahlt man halt eine Strafe, hat man irgendwas beim Fonds nicht berücksichtigt. Was ich so gelesen habe, sind diese Alpha-Fonds natürlich jetzt schon spekulativ und da sind alle möglichen Pensionsfonds und alles so ein Kram da reingegangen. Da denke ich mir auch, keine Ahnung, aber kaufen, ja.
Ja, das ziehen sie dann wieder von den Guthaben der Lebens- und Rentenversicherung ab.
Genau, also ich habe auch gelesen, der Zuwachs in der Vermögensverwaltung betrug fast 60 Milliarden. Da denkst du dir auch, wo kommt das ganze Geld her? Die verwalten, glaube ich, jetzt schon 1,8 Billionen. Also da wird man einfach mal 0,2% irgendwo was anheben können und dann hat man das Geld auch wieder drin. So, kommen wir von der Allianz, einem deutschen exotischen DAX-Wert, zu unseren eigenen exotischen Werten. Ja, wer möchte anfangen mit seinem ersten Exot?
Kann gerne starten, wenn ihr wollt. Vielleicht fange ich mal mit dem Exoten an, den ich gerne hätte, aber noch nicht habe. Luis, du kennst ihn sicherlich. Ich glaube, du hast ihn sogar im Portfolio. Ich bin jetzt nicht sicher. Und zwar geht's hierbei tatsächlich jetzt um keine Kryptowährung, keine P2P-Plattform, sondern ein börsennotiertes Unternehmen aus Kanada. Und zwar die Pizza Pizza Royalty Corporation. Und die die kümmern sich überraschenderweise um Pizza, aber nicht so wirklich. Ah. Denn die verwalten, so wie ich es verstanden habe, lediglich die Marken und Handelsnamen der dahinterliegenden Pizza Pizza Limited. Und die wiederum betreibt die Pizza Pizza Restaurants und Pizza 73 Restaurants in Kanada. Ich glaube, um die 500 Stück. Und was den Wert für mich so interessant macht, da ich ja Cashflow-basiert unterwegs bin, ist die monatliche Ausschüttung. Also die haben eine Dividendenrendite von knapp 7%. Ich glaube, die wurde auch nicht, ein bisschen gesenkt in der Corona-Krise. Aber jetzt nicht nennenswert. Und das Schöne an dem Unternehmen ist auch, zumindest an der Pizza Pizza Limited, dass sie auf Lieferungen spezialisiert war, schon vor der Krise. Das heißt, die waren gar nicht so stark davon betroffen. Und ich weiß, Alex, du magst ja jetzt nicht die ganz kleinen Unternehmen und die P2P-Plattform, weil das alles so kleinvieh für dich ist. Auch 300 Millionen, ja, ist auch nicht so groß, aber zumindest mal größer als das, mit dem ich mich sonst so umgebe. Ja, vielleicht, Luis, kannst du noch ein bisschen mehr zum Unternehmen sagen, aber das ist auf jeden Fall ein Wert, den ich gerne hätte, aber noch nicht habe, weil ich mich letztes Jahr für einen anderen kanadischen Wert entschieden habe, der auch monatlich ausschüttet. Aber auf jeden Fall super interessant, das Ganze. Und Pizza mag ich sowieso.
Ja, korrekt. Also die haben einen wirklich großen Vorteil. Es gibt generell in Kanada viele Gastronomieketten, die genau so ein Modell fahren. Das heißt, die Lizenzen an den Ketten werden ausgegliedert in eine eigene Gesellschaft, die wird börsennotiert. Das heißt, die Anleger erwerben damit den Anspruch auf Royalties, also eben die Lizenzzahlungen. Das sind so typischerweise so, ja, um die 4% des Umsatzes, die die Gesellschaften dann in diesen Topf zahlen müssen. Ja, ich habe ein Rechtsgut, was sich auch letztendlich nicht abnutzt. Das ist natürlich auch sehr praktisch. Ich habe kein operatives Risiko als Royaltygeber jetzt selber. Ja, und im Prinzip ist das natürlich vom Cashflow-Gedanken her eine super Sache. Und Pizza Pizza hat natürlich den großen Vorteil gehabt, dass sie im Gegensatz zu Boston Pizza, das ist eine andere große Kette, die machen allerdings eben stationäres Geschäft, die haben arg gelitten, haben sie ja mittlerweile auch wieder erholt. Und Pizza Pizza eben Lieferservice ist nicht so viel angebrannt, daher auch nur, ich glaube, marginal gekürzt die Dividendenrendite und dann ja sogar im Prinzip profitiert von dem Trend, dass eben die Lokale geschlossen waren, aber eben Lieferdienste liefern durften. Ja, von daher kann ich verstehen, dass auf der Liste steht, ist bei mir letztendlich auch, also ich habe sie nicht im Portfolio, weil eben meine Positionen alle besetzt sind momentan, aber das wäre tatsächlich so ein Kandidat, den ich mir durchaus auch dann ins Depot legen würde. Ich glaube, etwas detailliert haben wir den Titel besprochen Ende des Jahres im Einkommensinvestoren-Podcast hier mit Anton.
Ja, genau, da habe ich ihn nachher.
Ja. Ah, da ist er her, okay, ja, gut.
Genau, da ist er her. Kannst du bei dieser Struktur von den Royalty Trusts noch irgendwie was sagen zu dem Risiko? Also was kann da wirklich passieren? Weil ich meine, die sind nicht operativ tätig, die verwalten nur die Marken im Hintergrund, haben wahrscheinlich auch keine große Personaldecke, so wie ich das gesehen habe. Also was sind da die Risikofaktoren bei dem Royalty Trust allgemein? Ich meine, es ist ja nicht der einzige, es gibt ja diverse. Es gibt Diversified Royalty Corp, glaube ich, auch noch. Die macht ja was Ähnliches in einem anderen Bereich, aber die Struktur ist ja immer ähnlich. Aber was sind da die Risiken genau?
Also die Risiken eines Royalty Trusts sind letztendlich die Risiken des Royalty-Nehmers. Also bekannt geworden ist ja vor ein paar Jahren, es gibt eine ähnliche Kette in den USA, Chipotle, die so mexikanische Essen machen. Und ich glaube, da ging es dann irgendwie um Salmonellen-Vergiftungen, die sich Kunden zugezogen haben. Und dann bricht natürlich der Umsatz weg. Und wenn der Umsatz wegbricht, dann brechen natürlich auch die Royalty-Einnahmen weg. Und das war ja zum Beispiel auch bei Boston Pizza, aber jetzt eben nicht wegen eines Skandals, sondern weil eben stationäre Gastronomie geschlossen wurde. Zuvor war das auch ein super Konzept, ja, weil die eben nicht schnellrestaurantmäßig aufgestellt waren, sondern schon so ein bisschen auch an Familien ausgerichtet, dann so noch kombiniert mit Sportsbar, also dass man so Sportereignisse übertragen hat. Eigentlich ein ganz gutes Konzept, aber halt, wenn die Behörden dann sagen, der Laden ist zu, gibt's keinen Umsatz, 4% von null ist halt eben auch null. Und das ist halt das Risiko. Bei anderen Gesellschaften, die beispielsweise Rohstoffrechte verwalten, da ist das Risiko natürlich das Schwanken des Rohstoffpreises. Ne? Aber du hast natürlich recht, operativ aus der Gesellschaft selber, also aus dem Royalty Trust, habe ich kein Risiko, weil in der Regel haben die keine Schulden, keine Angestellten, gar nichts. Ja? Also meistens ist das ein Aktenordner in einer Steuerberatungs- oder Rechtsanwaltskanzlei.
Ja, aber selbst wenn das so ist, dass das Operative jetzt im Hintergrund auf Null fällt, die Marken und Rechte, das heißt ja, die können ja theoretisch auch irgendwelche T-Shirts von Pizza 73 verkaufen, die dann trotzdem noch Geld bringen. Also auf Null wird das wahrscheinlich nie fallen, oder?
Ja, solange nicht alles zwangskollektiviert wird, dann nicht.
Okay. Aber ich glaube schon, wenn so die Haupteinnahmequelle der Lizenzen erstmal wegbricht, dann, das ist ja der Großteil der Bewertung des Unternehmens. Wenn die nicht heute schon T-Shirts und Toilettenbrillen verkaufen, dann glaube ich, wird das nicht viel bewertet werden können. Bei Disney ist es ja ähnlich, die haben ja ein großes Lizenzgeschäft, die drucken ja die ganze Bettwäsche nicht selber. Ich glaube, wenn da einer ausfällt, die können einfach die Lizenz weitervergeben. Bei so einem Restaurant ist halt schwierig, ne?
Ja, aber vielleicht kann ich einfach nochmal erörtern, weil bei einfach mit meinen Exoten, weil das setzt sich fort. Ich meine, wir wussten ja nicht voneinander, was wir jetzt
hier. Ja, dann mach doch gleich weiter. Genau.
Dann mache ich nämlich gleich weiter, weil das fügt sich wie Topf auf Deckel gewissermaßen. Und zwar, ich habe mal bei meiner Tochter so gehört, was man so bei ihr so hört an Musik, so kannte ich teilweise gar nicht, so Ariana Grande oder ja Bruno Mars haben wir noch so einen Begriff, Dua Lipa, nie gehört, Ed Sheeran, auch mal am Rande gehört.
Klingt wie Fußballspieler hier.
Von der sind aber natürlich, oder die produzieren irgendwie Hits, die weltweit massiv gehört werden. Und stell dir vor, jedes Mal, wenn du irgendwo auf der Welt so ein Hit läuft, könntest du mitverdienen. Das wäre natürlich eine super Sache. Wisst ihr, wie viele Songs, das ist natürlich fies, weil ich es vorrecherchiert habe, bei Spotify über 1 Milliarde Streams haben?
Na, keine Ahnung, 5.000.
Das ist bei Musik wahrscheinlich gar nicht so viel.
Nee, ist nicht so viel, 156. Ja, knapp. Und allein 23% davon, also 36 von diesen Songs, da liegen die Rechte beim sogenannten Hypnosis Songs Fund. Also das ist ja auch ein, wie Pizza Pizza, ein börsennotiertes Vehikel, letztendlich nicht operativ tätig, sondern Rechte verwalten, in dem Fall aber Musikrechte. Und Ende März gehörten denen die Rechte an über 64.000 Songs, insgesamt über 3.700 Nummer-1-Hits und knapp 14.000 Top-10-Hits. Wie gesagt, aktuelle Bestseller mit dabei, aber auch Klassiker aus meiner Generation. Ja,
die sich immer wieder verkaufen. Hast du mal eine WKN-Nummer? Trag die doch mal ein, da fragt bestimmt der Erste gleich.
Die WKN habe ich nicht, aber ich habe von der London Stock Exchange, es gibt das Kürzel, ist gut zu merken, das heißt nämlich Song, also S-O-N-G wie Englisch Lied.
Okay.
Und dieser Hitknurs Songs, die Briten haben auch bei den Kürzeln ihren feinen Humor. Wenn man so ein bisschen die Aufteilung guckt, tatsächlich 46% ist Pop, 27% Rock, 8% R&B, 6% Dance, 4% Hip-Hop und dann noch der ganze Rest. Die Einnahmen, übrigens auch ganz interessant, ein Drittel durch Streaming, 30% durch klassisches Abspielen im Radio und der Rest ist ja sonstige Rechte-Nutzung, beispielsweise Fernseh, Veranstaltungen und Spiele. Ja? Also Und tatsächlich nur 2,5% der Songs sind jünger als 3 Jahre und 60% über 10 Jahre alt. Also wir haben wirklich viele Klassiker im Portfolio. Insgesamt, da sind wir, denke ich, schon beim ganz ordentlichen Gewicht. Marktkapitalisierung 1,5 Milliarden Pfund. Ja, aktueller Kurs 123 Pence je Anteil. Bitte hier beachten, britische Börse, Pence statt Pfund. Ja, also 1,23 Pfund. Die kaufen kontinuierlich zu. Und dadurch ist die Dividendenrendite mit 4,3% jetzt nicht ganz so üppig wie bei Pizza Pizza. Aber trotzdem finde ich sehr interessant, auch kontinuierlich gesteigert. Seit 2018 sind die an der Börse. Und was vielleicht auch nicht ganz unwichtig ist, gegründet und geführt wird das Unternehmen von einem gewissen Mac Mercuriadis und Nile Rodgers. Kannte ich jetzt so auch nicht, aber wenn man die recherchiert, der eine, der Mercuriadis, ist Musikmanager, hat also wirklich berühmte Größen wie Beyoncé, Elton John, Guns N' Roses, Iron Maiden, Pet Shop Boys gemanagt, und Nile Gregory Rodgers ist ein, ja, Songwriter, also der hat Lieder gemacht, und dessen Lieder, die er auch für andere geschrieben hat, haben sich mittlerweile knapp 600 Millionen Mal verkauft. Also wirklich zwei Größen der Branche, die das ganze Ding führen. Das sorgt natürlich auch mal für Vertrauen. Mhm. Und wirklich ganz, ganz interessantes Thema. Vor allem auch, jetzt sind wir bei dem Punkt, ich habe im Prinzip Einnahmen, die relativ unabhängig vom konjunkturellen Auf- und Ablaufen. Ich habe also hier wirklich etwas, was ja nicht eng korreliert ist mit klassischen Aktien. Wobei natürlich, wenn wir so einen Crash haben, wo Panikverkäufe vorherrschen, auch hier der Kurs runtergeht. Aber das finde ich dann immer, sind bei solchen Sachen immer gute Gelegenheiten zum Nachkaufen. Ja? Und übrigens drauf gestoßen, hat mich auch auf den Titel der Dank gebührt, dem Anton, meinem Einkommensinvestoren-Podcast-Kompagnon, der mich da mit der Nase mal drauf gestoßen hat.
Der hat den ausgegraben sozusagen. Du, ich habe gleich mal eine Frage. Bei so Immobiliengesellschaften, klar, da kann man sich ein Haus kaufen, irgendwo einsteigen, eine Beteiligung und so weiter. Wie macht man das bei so urheberrechtlichen Sachen? Ich meine, rufen die jetzt bei Dieter Bohlen an und sagen, überschreib uns mal ein paar Titel oder gib uns eine Beteiligung. Wie kommen die zu ihren 64.000 Titeln?
Ja, da habe ich auch mal nachgeguckt. Die haben Pakete gekauft. Also es gibt tatsächlich so rechte Pakete. Also da wird nicht für einen einzelnen Hit irgendwie ein Paket oder ein einzelner Hit rübergeschoben, sondern da werden halt Pakete von Rechteinhabern gekauft, typischerweise Plattenfirmen oder selber Musiker. David Bowie war das beispielsweise, der sehr frühzeitig die Rechte an seinen Songs in gesonderte Gesellschaften ausgelagert hat. Und solche Pakete werden dann en bloc gekauft. Mhm. Ja, und ja, umfassen dann in der Regel mehrere hundert bis tausend Lieder.
Okay, also so ein Verlag oder so eine Verwertungsgesellschaft, die haben ja dann praktisch auch stille Werte liegen, und dann, wenn sie Geld brauchen, sagen sie, okay, wir geben die mal ab oder beteiligen jemand, dann haben sie auch schnell wieder Cash reingeholt.
Das ist eine gute Idee. Es gibt auch viele Künstler, die mit Geld nicht ganz so gut umgehen können, genauso wie Sportler. Ja, gucken halt hier nicht zu und dann verbaseln sie zu viel, und dann ist natürlich der Verkauf von Rechten eine gute Gelegenheit, schnell Kasse zu machen.
Das klingt echt interessant.
Es ändert sich ja auch viel, oder es gab ja auch viele Umbrüche. Ja, also ich bin ja noch mit Vinyl groß geworden, und mittlerweile ist ja selbst die CD tot. Und da gibt es natürlich auch
wie tot.
Das ist immer noch dein Discman, ne? In Thailand.
Ja. Er hat mir gerade die neue CD gekauft, ja.
Der Walkman, die Audiokassette.
Bravo, jetzt Thailand-Version.
Ja, genau, aber dann hast du ja auch solche Gesellschaften, die dann irgendwie diese Kurve nicht mehr bekommen haben und die das Tafelsilber dann auch verhökern. Ne? Und oftmals hast du ja auch dann, dass du dann auch Managementgesellschaften hast, die dann die Rechte verwerten von dem Künstler komplett. Und das dann, oder halt bei Todesfällen, ja, ist ja auch. Ja? Also zum Beispiel, wenn ein berühmter Künstler stirbt, hier Falco, beispielsweise, kann ich mich noch daran erinnern, da geht es dann auch, oder Michael Jackson, da geht es dann auch hier um die Rechte, ja, an den Paketen. Oder ich glaube sogar Michael Jackson, der hatte sogar auch Rechte an Beatles-Songs, die dann irgendwie dann auch verwertet worden sind im Rahmen.
Stimmt, ja. Hast du Zahlen, wie die so wachsen? Also werden aus den 64.000, kommen da jedes Jahr 1.000 oder 500 neue Songs dazu? Weiß man das?
Also die sind jetzt innerhalb eines Jahres, haben die sich verdoppelt an Songs.
Krass,
okay. Verschiedene Pakete haben die aufgekauft, haben die wirklich ganz transparent auch auf ihrer Seite publiziert. Da kannst du genau nachlesen. Kannst auch lesen, was für Pakete die haben, von welchen Künstlern. Und da ist auch über die monatlichen Factsheets, die wir auch veröffentlichen, kannst du dir anzeigen lassen, wie wirklich die Songs auch gewachsen sind. Also wir sind da sehr transparent, ist eine sehr informative Seite. Ja, genau. Ja, genau, hypgnosissongs.com.
Das wäre ja mal, achso, wie heißt es? Sag mal nochmal.
Hypgnosissongs.com. Also Hip wie Hip-Hop, Gnosis wie die Gnosis und Songs wie die Lieder.
Packen wir am besten dann in die Shownotes, ne? Für die alle,
ja,
die
ganz später
hören.
Gut, ist ja auch von mir. Wäre ja auch eine gute Idee für Eventim oder solche Unternehmen, oder? Ich meine, die machen ja Kartenverkauf oder Veranstaltungen. Da kann man ja auch mal ein Portfolio aufbauen mit Beteiligung von irgendwelchen
Songs. Wäre doch mal. Ja, die haben aber nicht die Rechte als Veranstaltungsvermarkter. Die haben ja nicht die Rechte dann an den Liedgut. Übrigens, interessanterweise nochmal.
Nee, das nicht, aber sie können sich ja selbst ein Portfolio aufbauen. Weißt du, wie ich meine?
Ja, da musst du aber wieder Cash aktivieren, was du vielleicht anderswo, wenn du dich auf Veranstaltungen konzentrierst, anderswo. Übrigens, so eine Komposition international, nach 70 Jahren wird die gemeinfrei. Ja, und dann kann man auch die Sachen verwerten. Also ganz allgemein gesagt.
Oder nicht mehr, ja, genau. Red Hot Chili Peppers schreibt ja
1976,
haben die auch gekauft, ja.
Und jetzt sagst du, die werden nach 70 Jahren rechtefrei. Das ist ja bei Büchern auch so. Da weißt du bei den Autoren, was heißt das für den Fund selbst? Wenn die, fallen die dann irgendwann aus dem Portfolio dann raus, wenn diese Grenze überschritten ist?
Okay. Ja. Muss man übrigens gucken, weil es kommt drauf an. Es gibt noch eine ein Spezialfall gibt solche verteilten Rechte. Und das sind halt häufig Lieder, weil da zum Beispiel, die Melodie, Text, unterschiedliche Autoren hat. Ja. Und, da muss man halt schon prüfen, ob dann wirklich, also das eine ist, dass es gemeinfrei ist, das andere ist aber, ob Verwertungsrechte noch weiterhin gültig sind. Also beispielsweise bei Büchern ist ja auch so, du darfst ja dann den Text nehmen und dann irgendwie Nachdruck machen, ja, aber trotzdem kannst du ja noch mit dem Originalbuch quasi weiter verkaufen. Ja, da bin ich mir jetzt nicht sicher, wie das bei wirklich solchen Liedern ist, die du nicht neu einspielst. Also zum Beispiel eine Komposition von Beethoven ist gemeinfrei. Aber du kannst natürlich nicht nehmen, eine Komposition von Beethoven, die jetzt vor 5 Jahren vom Philharmonic Orchestra aus, keine Ahnung, New York eingespielt wurde. Die ist natürlich nicht gemeinfrei, weil hier natürlich das Orchester oder wie auch immer das Recht an dem Werk hat. Ne? Also im Zweifelsfall muss ich ja mal schauen. Was mir jetzt aber einfällt bei der Gelegenheit, wer sich für das Thema so Musikindustrie und Rechte nochmal interessiert, der Finanzrocker hat vor kurzem in einem seiner Podcast-Folgen tatsächlich einen Metal-Gitarristen von Gravedigger hier ein Interview gehabt. Und der hat das mal so ein bisschen erläutert hinter die Kulissen. Das fand ich auch ganz interessant, weil man da tatsächlich auch mal, wie soll ich sagen, die Praxis mit dem Fonds dann verbinden konnte. Ja. Kann man auch gut mal reinhören. Ich weiß nicht, welche Nummer das ist in der Folge, aber ist leicht zu finden beim Finanzrocker-Podcast.
Genau. Ja, wenn man das Interview gehört hat, dann weiß man auch, dass man nicht Musiker werden möchte.
Genau. Da muss man schon wieder Idealist sein.
Ja. Finanziell auf jeden Fall nicht die beste Entscheidung, Musikkarriere.
Genau. So, Alex, jetzt hau mal deinen Exoten
dann. Genau. Ja, wahrscheinlich ist der dann total unexotisch, aber mein erster Wert, den habe ich selber im Depot. Und da muss ich halt mal schauen, welchen Wert kennt man vielleicht jetzt gar nicht so. Und essen und getrunken wird ja in der Krise immer. Dann brauchen wir noch Energie und wir brauchen Internet. Und dann habe ich mal geguckt, was brauchen wir denn eigentlich noch, woran die meisten Leute überhaupt nicht denken. Und das sind Klimaanlagen, Heizungen, Kühlanlagen, alles, was dazugehört. Und das ist die Watsco, ja, Company Group, keine Ahnung, wie die sich nennen. Ich glaube, Group nennen die sich. Das ist nämlich Amerikas größter Klima-, Heizungs- und Kühlanlagenhersteller. Und die machen natürlich auch viel Service und viel Ersatzteile. Und gerade die Krise hat gezeigt, das ging ganz schnell bei Watsco, der Kurs ging runter, kann man sich gerne mal anschauen. Und dann haben sie auf einmal gemerkt, Mensch, Lockdown hin oder her. Du musst dir vorstellen, so ein Supermarkt oder egal was für eine Firma, Klimaanlagen, Wohnhäuser, alles haben ja irgendwie diese großen Geräte, diese ganzen Öfen und was es alles gibt. Du kannst einen Flughafen zumachen und es fliegt keiner, aber diese ganze Technik, die Haustechnik muss weiterlaufen. Du kannst den Flughafen nicht einfach abschalten. Und das hat dazu geführt, dass die gesagt haben, ganz frühzeitig, hallo, wir sind landunter und sie haben sich darauf spezialisiert, eben dieses Großgeschäft anzubieten Und sie wachsen seit 1989, indem sie 63 Unternehmen, stationäre, regionale Unternehmen aufgekauft haben und haben mittlerweile über 100.000 Händler und Großkunden im Portfolio. Und das schaffen sie mit 6.000 Mitarbeitern an 600 Standorten, muss ich auch schauen, hier in fast 37 Bundesstaaten und Kanada, Mexiko und so weiter, sind 11 Milliarden schwer. Und ihre Strategie ist eben, ein wirkliches eng umspanntes Netz aufzubauen, um dann mit Service und Produkten und Leistungen den Großkunden speziell vor Ort in allem zur Verfügung zu stellen. Ja, also wenn du in den Supermarkt gehst und da sind die ganzen Kühltheken, Kühltruhen, alles sowas betreuen die. Die machen wirklich viel, viel Servicegeschäft. Und das ist sehr, sehr qualitatives Unternehmen, hat kaum Schulden. Ich glaube, Schuldenquote liegt bei 28%, doppelt so viel Eigenkapital wie Fremdkapital. Und der langfristige Chart geht von links unten nach rechts oben. Und ich habe die im Dezember 2018 gekauft, das erste Mal. Und ich bin jetzt schon bei über 100%. Also die gehen ab wie Schmitz Katze. Was ein bisschen negativ auffällt, ist die Payout Ratio. Die ist mittlerweile bei über 90%. Da wir jetzt in der Schnelle für den Call heute nicht schauen können, warum das so ist, ist allerdings sukzessive seit 2013 angestiegen von 30% auf 90%. Also ich hoffe mal, die Dividende kann man ganz normal weiterzahlen. Denen geht's aber gut. Deswegen frage ich mich, warum sie das so ausreizen. Sie haben gutes Dividendenwachstum, also es könnte durchaus verlangsamt werden. Sie haben einen Umsatzsprung, ist geplant, jetzt im Jahr 2021 von, ich glaube, 5 auf 6 Milliarden, irgendwie so war das. Haben also sehr viel mehr Geschäft gemacht. Und eigentlich haben sie seit über 20 Jahren jährlich die Dividende angehoben, bis auf das Jahr 2013. Da habe ich leider auch nicht rausgefunden, was da los war. Wahrscheinlich gab es mal einen Kühlschock oder Frostschutzmittel ging aus. Sie mussten dort im Jahr 2013 die Dividende mal kürzen, aber seitdem geht sie wieder hoch. Also für mich ist das fast ein Dividendenaristokrat, ein sehr qualitatives Unternehmen. Und für mich das Allerwichtigste, es ist wie eben die anderen Themen Essen und Trinken. Wir brauchen, also ihr werdet es wahrscheinlich nicht verstehen, wir hier brauchen Klimaanlagen rund um die Uhr. Wenn ich immer höre aus Europa, ja, Klimawandel und Klimaanlagen, die Leute, die hier leben, sagen, wie kann man denn so viel verheizen in Europa? Ja? Also die einen heizen sich zu Tode, die anderen kühlen sich zu Tode. Dieses Unternehmen macht beides rund um die Uhr und in Nordamerika und auch in Lateinamerika. Und ja, also für mich ein absolut sehr gutes, qualitatives Unternehmen. Und dieser Punkt ist oft gar nicht so bekannt, sondern man fokussiert sich eigentlich im Alltag weniger auf solche Themen. Ähnliches Thema wäre noch Aromastoffe, kommen wir vielleicht später nochmal zu, wäre noch ein zweiter Punkt, wo ich sage, das ist so auch mit, wo man in der Zukunft einfach ja im Depot ganz solide seine Werte halten könnte.
Ja, klingt sehr interessant.
Aktuell noch neutral bewertet, nur noch zur Info, also ist nicht günstig und nicht teuer, also läuft ganz normal.
Richtiger Geheimtipp, den du rausgesucht hast.
Sure. Ja, für 11 Milliarden ist das schon... ja. Aber ja. Nee, es ist ein cleveres,
ein cleveres Modell. Exot muss ja nicht klein sein, ne? Ich meine, guck dir anderen Unternehmern mit dreistellige Milliardenwerte, 11 Milliarden, das machen andere in 2 Tagen. Apple, willst du ein paar Kopfhörer verkaufen?
Ja. Na, stimmt schon.
Und die hohe Payout-Ratio kann durchaus daher kommen, da müssen wir mal in die Bilanz gucken, dass die eben hohe Abschreibungen vorgenommen haben.
Beispielsweise durchaus, ja.
Irgendwelche Produktionsanlagen oder ähnliches.
Die haben jetzt auch den Sprung gemacht von letzten Jahr zu diesem Jahr. Es kann sein, dass es eine Übernahme gab oder irgendwas. Also bin da jetzt nicht so ängstlich wegen der hohen Payout-Ratio.
Also viel entscheidender ist ja eh immer die Cashflow-Rechnung meines Erachtens. Die gibt dann eher Auskunft. Und klingt auf jeden Fall interessant. Und auch das eben zu verbinden mit Service. Das sorgt dann für kontinuierlich sprudelnde Einnahmen. Das ist ja ähnlich wie bei Aufzügen. Das ist ja Aufzugswartung, wenn du einmal einen Aufzug gebaut und installiert hast. Das ist ja auch
korrekt,
ein Geschäft, was dann 50 Jahre gut läuft.
Ja, und vor allem die Geräte sind ja in unserem ganzen Alltag. Ich sag ja Supermarkt, die ganze Hausklimatechnik, alles, was du so hast, U-Bahn-Schächte, Bahnhöfe, überall. Das sind die Geräte, wo man ja oft als Kunde, als im Alltag gar nicht sieht. Aber wer in diesem Unternehmen arbeitet, der weiß, da kommt der Typ vom Watzko jede Woche und muss da irgendeine Flüssigkeit nachfüllen oder irgendein Gerät funktioniert da nicht. Ja. Also ist für mich ein richtig, richtig cooles Unternehmen, vor allem auch mit diesem engen Netz. Ich meine, sie haben 6.000 Mitarbeiter, das klingt irgendwie voll wenig, bei 600 Standorten und 100.000 Großkunden, also das ist schon krass. Also da haben die Leute, die da in den Autos sitzen und rumfahren, glaube ich, richtig was zu tun.
Jetzt die wichtigste Frage, Alex, haben die ein Kaufsignal?
Nee, habe ich ja noch gesagt, die sind neutral. Da ist nichts günstig, nichts teuer. Die sind auch ziemlich mittig. Also da ist wirklich alles Standard. Aber wie gesagt, Ende 2018, da waren sie günstig, da habe ich zugeschlagen. Und ich bin selbst überrascht, wie die abgehen. Also
klassischer Sparplankandidat.
Nee. Nee, gut, die sind schon
da spricht der Sparplan-Liebhaber.
Ja, genau. Da hast du mich aber wieder. Gut, machen wir weiter, bevor die ersten abhauen. Also wie gesagt, habe ich auch in meinem Depot, nur nochmal zur Vervollständigung. So, Lars, mach mal deinen zweiten Geheimtipp hier. Nee, dein Exot, ist ja kein Geheimtipp mehr.
Ja, den zweiten Exoten, den habe ich auch im Portfolio. Und zwar ist das eine P2P-Plattform, die heißt Evo Estate, also EVO Estate. Und das ist keine normale P2P-Plattform, sondern es ist ein sogenannter P2P-Aggregator oder P2P-Marktplatz. Und zwar kann man sich das ähnlich vorstellen wie Mintos, wo ganz viele Kreditgeber angeschlossen sind. Allerdings ist das da so, dass die ganz viele kleine Plattformen angeschlossen haben. Das heißt, normalerweise ist es so, du findest eine coole außerbörsliche Immobilienplattform, musst da halt einen Account eröffnen und registrieren, den ganzen KYC-Kram machen. Und die machen das quasi mit einem Account. Du hast also einen Account bei Evo Estate und bist dann auf aktuell 16 verschiedenen Investmentplattformen angemeldet. Die sind auch verteilt, ich will jetzt nicht sagen rund um die Welt, aber auf jeden Fall in Amerika gibt es auch Immobilien. Es gibt auch hier in Europa ziemlich viele, Irland, Frankreich, Spanien haben wir dabei. Und ja, die sind auf Immobilien fokussiert, haben allerdings auch anderen Kram dabei, wie beispielsweise Agrar. Das ist ganz neu oder relativ neu. Du kannst dort auch in Mähdrescher und Bagger investieren. Auch eine ganz coole Sache. Und das Schöne an Evo Estate ist, dass die relativ ordentliche Plattform auf ihre eigene Plattform nehmen. Das heißt also, die Werte, in die du dort investierst, die sind immer oder fast immer erstrangig gesichert. Das heißt, fällt dort ein Kredit aus oder eine Finanzierung aus, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass du dein Geld dort zurückbekommst oder zumindest einen großen Teil dort zurückbekommst. Die Rendite ist ziemlich ansprechend. Ich glaube, die liegen irgendwo aktuell bei einer Durchschnittsrendite zwischen 10% und 11%. Kann auch ein bisschen höher sein als 11%. Ich bin mir gerade nicht hundertprozentig sicher. Und gerade, Alex, bei dir ist es ja auch so ein Thema, dass wenn sich die Leute irgendwie Cash parken wollen in deiner neutralen Phase, dass viele P2P-Plattformen einfach das Geld nicht unterbringen können. Ich weiß, du hast ja auch ein Problem damit. Wenn du jetzt irgendwie Cash da parken willst, dann haben die Plattformen danach keine Kredite mehr. Das Problem wirst du bei Estate nicht haben, weil dort halt relativ große Projekte hinterstehen, halt Immobilienprojekte. Das heißt, du kannst dort 100.000 Euro problemlos unterbringen, sind dann halt nicht so flexibel gebunden oder nicht so kurzfristig gebunden, wie es jetzt halt diese kurzfristigen Kredite sind, keine 30 Tage. Aber du hast einen Zweitmarkt, das heißt, du kannst die Dinger theoretisch dann wieder verkaufen, wenn du schneller raus möchtest. Das ist ganz cool. Ansonsten haben die so Laufzeiten zwischen 9 Monaten und 2 Jahren. Ja, ganz nett. Ja, ich bin selbst investiert, also von daher auch der Disclaimer hier, aber auf jeden Fall eine nette Plattform, die ich in Zukunft auch ausbauen werde. Weil, wie gesagt, damit erschlägt man halt ganz viele andere kleine Plattformen, die man halt, wo man keine Accounts mehr braucht und die man dann halt nicht mehr verwalten muss.
Sehr gut.
Ja, das ist mein zweiter Exot. Kommt gerade noch eine P2P-Frage, vielleicht kann ich die gerade
was sehen. Kannst du was, zu der Größe von dem Unternehmen sagen? Verhältnis zu irgendjemand anders? Ist das eine Klitsche oder haben die schon irgendwie eine Reife oder? Weil ihr fragt gerade einer, den Investor Flex, der hat, weil du ja vorhin erzählt hast, der hat 2000 Euro investiert und hat jetzt Angst oder fragt, ob das nun weg ist oder ob es da ist für mich zum Beispiel wichtig, ist es jetzt ein Unternehmen, wo du sagst, die Mintos sind die größten, ja, Bondora oder die größten, die zweitgrößten. Wie würdest du die einordnen? Ist das ein Büro mit 2 Leuten oder?
Nee, 2 Leute sind es nicht, aber ich glaube, es sind auch nicht mehr als 10. Das Unternehmen ist seit 2019. Die haben 5-mal jetzt aktuell so, circa. Die haben circa 6.000 Investoren. Ich glaube, aktuell sind es 5.600 oder sowas, also relativ klein. Aber die haben halt den großen Vorteil, dass es halt ein Marktplatz ist. Das heißt, die haben mit den Krediten, die dahinter stehen, an sich nichts zu tun. Das heißt, die Plattformen, die dort ihre Kredite drauf platzieren, die erwarten sich dadurch natürlich eine höhere Reichweite durch neue Investoren, die die halt liefern und zahlen dann halt der entsprechende Gebühr zur Nutzung dieses Marktplatzes. Und das ist eigentlich alles. Das heißt, das Risiko...
Ein risikofreies Geschäft.
Nicht risikofrei, aber zumindest ist es das Risiko geringer, als wenn du jetzt in die Plattform, meiner Meinung nach.
Lars, warst du noch mal bei denen vor Ort? Ich meine, du warst ja öfter im Baltikum. Die kennst du jetzt nicht persönlich.
Nee, Evo Estate ist noch zu jung. 2019, wie gesagt, danach war ich auf Reisen und dann kam Corona. Deswegen ist das noch nie zustande gekommen. Ich habe den Gründer schon einmal gefragt. Das war ganz, ganz in Ordnung. Und ja, die sind auch gewachsen jetzt über die Jahre. Also schauen wir mal. Also wie gesagt, kann heute auch nicht viel passieren. Die werden auch weiter wachsen. Und ja, finde ich halt ganz ansprechend, das Modell an sich.
Und ich glaube, eine Besonderheit bei denen, wenn ich mich nicht täusche, ist auch, die haben diese Skin-in-the-Game-Projekte. Ne?
Ah, das ist gut, dass du das sagst, ja. Tatsächlich. Ja, die das zwei Gründer, ich glaube, aktuell ist es nur noch einer, weil der andere ist rausgegangen, der hat jetzt eine Eigenplattform auch gemacht. Es gibt bestimmte Projekte auf der Plattform, dort sind die Gründer auch investiert, und zwar, glaube ich, mit 10%. Und das zeichnen die auch aus. Das heißt, du kannst halt speziell die Projekte auswählen, wo die Gründer halt mit investiert sind. Können auch nur 5% sein, bin mir gerade nicht sicher. Aber das macht das Ganze natürlich auch nochmal, naja, ich will nicht sagen sicherer, aber zumindest weißt du, okay, die stecken da mit ihrem eigenen Geld drin. Das ist dann nochmal eine andere Sache.
Na gut, beobachten wir das mal.
So, und jetzt können wir zu der Frage von eben kommen. Du hattest irgendwas gesagt hier von wegen Crowddesk.
Ich habe es aufgeschrieben. Ja, ich habe es aufgeschrieben. Also willst du dazu nochmal was sagen? Er hat jetzt Angst, dass das Geld weg ist, weil er da 2000 Euro investiert hat?
Ja, ist natürlich schwer. Also wie gesagt, Crowddesk geht es halt zumindest nach außen hin nicht gut. Die haben einen richtigen Schlag in der Corona-Krise bekommen und haben sich mit den Projekten so ein bisschen übernommen und es kommt eigentlich kaum noch Geld zurück. Ob es jetzt weg ist, weiß man nicht. Also man weiß halt noch nicht wirklich, ob die Probleme da wirklich real sind, habe ich so manchmal das Gefühl, weil es gibt durchaus ganz viele zufriedene Investoren, die viel Geld dort investiert haben, die mehr Insights haben und der Rest ist halt, ja, kriegt halt einfach kein Geld zurück. Ich wäre bei dem Unternehmen halt einfach vorsichtig, also ich würde da jetzt nicht unbedingt viel mehr Geld investieren. Und ich weiß nicht, wie du darauf gekommen bist, direkt hier 2000 Euro in Crowddesk Flex zu legen, weil das Produkt ist halt brandneu. Ich habe es gerade im Vorfeld in der Einleitung gesagt, man weiß eigentlich nichts über die Projekte, die dahinter stehen. Ja, muss man sehr, sehr vorsichtig sein mit solchen Investments immer. Es gibt eigentlich keinen Grund, da jetzt zu investieren. Das kann man auch noch nächstes Jahr machen oder in 2 Jahren, wenn es das Unternehmen dann noch gibt. Aber jetzt da direkt Geld reinzulegen, halte ich für ein bisschen risikoreich. Aber ob es jetzt weg ist, weiß ich nicht.
Kein Tagesgeldersatz.
Leider nicht, auch wenn es so aussieht.
Eher Festgeld, ganz fest. Ganz fest für lange Zeit.
Gut, dann. Bei 12%, ja, die müssen halt auch irgendwie erwirtschaftet werden. Und die versprechen halt auch einfach, dass man als Investor täglich dort das Geld abheben kann. Das ist halt echt ein großes Versprechen, an dem schon viele andere Unternehmen gescheitert sind. Und von daher wäre ich da vorsichtig mit einem Unternehmen, was nicht mal schafft, seine Rückflüsse ordentlich zu organisieren und die Projekte zurückzuholen, wo es halt nicht so gut läuft.
Ja, nicht nur einzelne Unternehmen, sondern in Deutschland ja sogar eine ganze Anlageklasse mit den offenen Immobilienfonds. Das war ja genau dasselbe. Wir haben auch tägliche Verfügbarkeit versprochen. Und das mit Immobilien im Hintergrund, das ja nicht funktionieren kann. Ja, wenn zu viele durch den Flaschenhals fallen. Gut, Alex, ich glaube, ich sollte meinen nächsten Exoten vorstellen.
Wieder was mit Musik?
Nein, diesmal geht es um mein ganzes Land. Und zwar würdet ihr den Aktienmarkt eines Landes kaufen, bei dem die Regierung teure Kriege mit den Nachbarn führt, die Intelligenz ja aus dem Inland ins Ausland verscheucht hat, die Verwaltungselite zum Teil entlassen oder ausgeschaltet hat, dafür Präsidentenpaläste gigantischen Ausmaßes baut und Gefängnisse natürlich für Oppositionelle, wo die Inflation zuletzt bei knapp 20% pro Jahr lag. Und ein Mini-Wachstum ausgewiesen wird, was allerdings allein durch die Demografie gespeist wird und was seit Jahren von einem, ja, kann man sagen, freiheitlichen Rechtsstaat jetzt in eine eher klerikale Autokratie abdriftet.
Klingt ja, gut. Auf jeden Fall Sparplan.
Klingt vielversprechend.
Wollte ich auch gerade sagen.
Genau, ja, ich habe es gemacht und zwar so im Hintergrund, es handelt sich hier um die Türkei. Und zwar, ich habe natürlich mein Hauptdepot und auch meine Hauptstrategie ist und bleibt auch das einkommensorientierte, das cashflow-orientierte Investieren. Das ist auch mein Hauptdepot. Aber mit einem Nebendepot probiere ich halt, oder mit einem von 2 Nebendepots probiere ich ein bisschen was anderes aus. Und das ist tatsächlich die Strategie der schlechtesten Märkte. Und zwar schaue ich da jedes Jahr am Anfang, welcher Markt ist auf Sicht von 5 Jahren am schlechtesten gelaufen, und dann versuche ich eben durch einen ETF abzubilden. Das war jetzt zum Beispiel Anfang 2021 war es Nigeria und Anfang 2020 war es eben die Türkei. Ja, die steht immer noch auf 5-Jahres-Sicht mit über 40% im Minus, also der breite Wertpapiermarkt. Auf 1 Jahr gerechnet jetzt aber schon 8,3% im Plus. Und ich habe mir, um den Markt abzubilden, den iShares MSCI Turkey ETF ins Depot gelegt. Allerdings würde ich sagen, die US-Variante, das Depot führe ich bei der Swissquote, daher ist das auch kein Problem mit irgendwelchen Handelshindernissen. Es gibt allerdings auch eine UCITS-Variante, also eine europäische Variante. Der ETF notiert zuletzt bei $22,49, hält 50 Positionen bei einem KGV von 8 und einem KBV, also Kursbuchwertverhältnis von 1. Ja, also schon ist sehr recht niedrig bewertet. Schüttet halbjährlich aus und die Dividendenrendite liegt auch mittlerweile bei 3,5%. Ich habe natürlich auch mal reingeguckt, was das für 50 Werte sind. Ich meine, die Türkei ist ja auch kein kleines Land mit über 80 Millionen Einwohnern. Und das Einzige, was ich kannte, war Turkcell, also Mobilfunkanbieter, so ein türkischer Vodafone. Und die Koç Holding, das ist tatsächlich eine Familienholding, börsennotiert, einer der reichsten türkischen Familien mit 30 Milliarden US-Dollar Umsatz, letztes Jahr international aktiv und über 80.000 Mitarbeitern. Ganz lustig, Koç heißt wohl auf Türkisch Widder, daher auch das Logo. Das ist ein Widderkopf, sieht aus wie das Logo von Dodge, also von dem Autobauer. Die haben ja auch so einen Widderkopf. Daneben waren noch so Werte drin wie Ford Türkei oder Coca-Cola Türkei. Da gibt es ja auch so Landesgesellschaften als Aktiengesellschaften in diesem Konzern, die auch da separat an die Börse gebracht wurden. Ja, genau. Und das war der Grund, wie gesagt, die miese 5-Jahres-Performance war der Grund zu kaufen und dann eben auf die Regression zum Mittelwert zu setzen. Wie gesagt, alles spekulativ. Ich habe noch mal so ein paar andere volkswirtschaftliche Zahlen von der Türkei rausgesucht, was mich gewundert hat. Die Staatsverschuldung selber relativ gering, 43% vom BIP, also halb so hoch wie in Deutschland. Die Staatsquote, der Anteil der Staatsausgaben am Bruttoinlandsprodukt lediglich bei 34%. Zum Vergleich Bundesrepublik Deutschland 51%. Kleine Anmerkung am Rande. Helmut Kohl hat mal gesagt, Zitat, bei einer Staatsquote von 50% beginnt der Sozialismus, Zitat Ende. Ja, also da sind wir deutlich hinterher. Und ich hatte ja gesagt, die Demografie, dass sich dadurch das Wachstum in der Türkei speist, das ist allerdings tatsächlich dadurch bedingt, dass im Prinzip die Jüngeren und das jetzt auch letztmalig eine etwas überbesetzte Generation ins Erwerbsleben tritt, weil mittlerweile die Geburtenrate auch in der Türkei unter 2,1 ist, also sich hier angepasst hat an die westliche Welt. Das waren jetzt alles Daten übrigens von Statista daher genommen. Ja, das fand ich jetzt als Land auch relativ.
Hast du denn, wenn du sagst, du verfolgst diese Strategie, immer nur ein Land in diesem Extra-Depot? Oder sagst du, du kaufst die Top 5 grottenschlechten Länder? Oder
wie? Nee, jedes Jahr eins, aber das dann über 5 Jahre und dann quasi devolvierend.
Okay, also hast du dann immer 5 Stück im Depot.
Genau, immer 5 und dann immer 5 Jahre halten und dann fliegt...
Hast du schon 5 oder erst die 2, wo du genannt hast? Ich glaube, Vietnam war auch dabei, vor 2-3 Jahren.
Ja, Brasilien und Russland waren auch dabei, genau.
Aber die hast du noch nicht.
Also, nee, ich habe jetzt 3 Jahre das Ganze.
Man kann sie auch Olympia-Depot nennen. Wie wird das? Man kann sie auch das Olympia-Depot nennen.
Erinnert mich so ein bisschen an die Sportwettenzeit von mir. Da hat man dann auch immer auf das Pferd als nächstes gesetzt, was beim letzten Mal verloren hat. Ist ja so ähnlich, ne?
Stimmt, ich habe es bei Hunde gemacht. Bis ich gemerkt habe, dass die Hunderennen immer nur aus der Konserve kamen und einfach nur ausgemischt wurden und abgespielt wurden.
Ja.
Genau, gut. Dann bin ich mal gespannt. Türkei. Und welche Funktion hat da der türkische Lira? Spielt er da überhaupt eine Rolle? Nee, ne?
Ja, also erstmal kommt eine Frage hier, glaube ich, lese ich jetzt von Dan van Belt. Ist Arçelik nicht dabei? Also ich nehme an, der bezieht sich auf einen türkischen Wert. Das weiß ich nicht. Ich habe jetzt zwar alle 50 Mal durchgegangen, aber ich konnte mir die Namen wirklich nur sehr schlecht merken.
Nee, ist, glaube ich, ein Kumpel von ihm. Der guckt, ob der hier im Stream dabei ist.
Ach so, könnte er sich auch sagen. Ja gut, die türkische Lira spielt insofern eine Rolle, sofern es eben Unternehmen sind, die im Inland produzieren, Umsätze erzielen, Gewinne und gegebenenfalls Dividenden zahlen. Wenn du ein international aufgestelltes Unternehmen hast, letztendlich spielt, muss man auch sagen, die nationale Wirtschaft nicht so die Rolle, weil du ja im Prinzip, ja, wie soll man sagen, einen Währungskorb hast. Ja, und die türkische Lira dann ja nur im Prinzip die Clearing-Währung ist, also die Währung, über die abgerechnet wird. Das ist ja auch, wenn du ein ETF hast, weiß ich, MSCI World, der in Euro berechnet wird, ist ja der Euro auch nur die Clearing-Währung und du hast ja einen riesigen Korb. Ja, und zum Beispiel die Koç Holding, die wird halt Umsätze machen in Dollar, Pfund, Yen, was weiß ich nicht was alles. Und da wird der Lira-Effekt gering sein. Aber der Lira-Effekt, die schlechte Währung oder die Weichwährung, in die es geht, in die Richtung, sorgt natürlich dafür, dass der Aktienmarkt halt gemieden wird, tendenziell.
Ja.
Weil das natürlich nicht gerade dann.
Und umgekehrt bringt sie dann natürlich den Turbo, ne? Und wenn die Währung dann doch mal wieder, warum auch immer, stärker werden sollte, dann wird es ja auch wieder die Investoren zurückholen, ja. Also hier in Thailand ist es ja ähnlich, also der thailändische Baht ist jetzt bei fast 1:40, Woche für Woche immer besser hier.
Je nachdem, aus welcher Sicht man das sieht, ne?
Ja, für mich zumindest. Ja. Mein Geld in Euro tausche ich mir dann ganz, ganz angenehm.
Ja, Alex, genau. Dann hau mal deinen zweiten Exoten raus.
Genau, wir sind schon über der Zeit hier.
Genau, mein Wert ist die Kerry Group. Nicht zu verwechseln mit, wie heißen sie?
Kerry
Logistics.
Jetzt Kerry Gold.
Genau, Kerry Logistics gibt es noch hier aus Thailand. Das sind die orangenen Autos, die hier rumfahren. Sowas ähnliches wie die Post. Die sind es nicht. Kerry Gold ist es auch nicht, denn das Unternehmen von denen heißt Ornua. Und Kerry Group kommt aber auch aus dem Lebensmittelbereich. Hat auch 26.000 Mitarbeiter. Kommt aus Irland, steht hier noch. Ist in 140 Ländern aktiv und hat über 18.000 Produkte. Also die haben Lebensmittel, Grundzutaten, Aromaprodukte und. Und ja, sind eine Schlüsselindustrie in dem Land. Und sie beliefern nahezu alle Lebensmittelkonzerne, Nahrungsmittelhersteller, so was Ähnliches wie ADM zum Beispiel, also Asha, Daniels, Midland und so. Also Nestle zum Beispiel kauft bei denen ganz viele Produkte ein. Die sind 22 Milliarden schwer, also doppelt so groß wie mein erster vorgestellter Wert. Und ja, den habe ich leider nicht im Depot, deswegen stelle ich hier einen Exot vor, den kaum einer kennt, den ich aber gern hätte, weil die Dividende wird seit 31 Jahren jedes Jahr angehoben mit einem Wachstum von aktuell 11% pro Jahr in den letzten 5 Jahren. Das ist schon mal sehr gut. Eine geringe Verschuldungsquote von 50% nur. Und diese nimmt seit 2008 von 70% auf heute 50 immer weiter kontinuierlich ab. Eigenkapital ist so hoch wie das Fremdkapital. Und was haben wir noch? Für den Lebensmittelbereich könnt ihr euch mal anschauen, überraschend hohe Margen. Also offenbar haben die dort Aromastoffe oder Produkte, die mal einen Euro mehr abwerfen. Umsatzwachstum und das Gewinnwachstum ist leider nur minimal, aber dafür stetig und konstant, meine Güte. Ja, bei mir ist ja auch schon 0 Uhr. Und der Kurschart, ähnlich wie bei Watsco, geht von links unten nach rechts oben. Die Aktie hat sich seit 2017 verdoppelt. Die ist praktisch auch nie günstig, auch nicht bei meinem Dividendenladen. Da muss ich auch mal gucken, wann das letzte Mal war. Also im Corona-Tief habe ich was gefunden. Da war sie anscheinend mal einen Tag, wahrscheinlich auch nur Intraday, um 10 Uhr morgens runtergekracht und dann um 12 Uhr waren wir schon wieder raus. Also selbst da hat Corona nicht dafür gereicht, dass dieses Unternehmen irgendwie mal kaufenswert wird. Nach meiner Strategie. Natürlich kaufen kann man die immer mit Sparplan sowieso, wenn man es will. Aber ja, auf die Aktie warte ich noch, wenn ich die mal im Depot habe, du. Da bin ich echt froh. Und irgendwann wird die auch nochmal kommen und zur Not kaufe ich sie einfach, auch wenn sie nicht günstig ist. Also das ist echt ein Wert. Der hat jetzt nicht so viele bekannte Marken für uns jetzt aus deutscher Sicht. Aber wie gesagt, 18.000 Produkte, das ist schon eine Hausnummer, die sie weltweit an alle möglichen Lebensmittelhersteller verkaufen.
18.000, das ist schon...
18.000, ja. Und ja, wenn sie halt natürlich die Industrie beliefern, dann sind sie natürlich eine Schlüsselindustrie. Und für mich sind das auch die Werte, die halt auch in der Krise einfach, egal welche Krise, weil hier werden Lebensmittel angesprochen, absolutes Must-Have ist.
Wie weit könnten die betroffen sein von dem Trend, dass doch mehr Leute unverarbeitete Lebensmittel kaufen und
zubereiten? Sie sind ja in der Grundstoffindustrie genauso tätig. Also ich gehe mal davon aus, dass sie dort, also ich habe jetzt nicht hier geguckt, welche Sachen es sind, aber 18.000 konnte mir jetzt nicht so genau die Sachen rausschreiben, welches genau sind, aber ich gehe davon aus, dass sie die Grundstoffe dafür liefern, damit die Leute halt ihre gesünderen, einfacheren Sachen essen. Ja. Und bis das auch ein großer Anteil der Bevölkerung macht, dauert das, glaube ich, auch noch ein paar Jahrzehnte. Also das Butter- und Brotgeschäft wird ja ganz normal bestehen bleiben. Also sie haben übrigens auch eigene Produkte, eigene Marken. Also kannst du wahrscheinlich auch im Supermarkt eine Tomatendose von denen kaufen. Und was ich auch viel wichtiger finde, hatte ich vorhin schon mal angesprochen, sind die Aromastoffe. Das ist ja so, dass, ich glaube, ich habe mal gelesen, nur in 23% oder 20% der Erdbeerjoghurts ist echtes Erdbeeraroma drin. Es gibt einfach nicht so viel natürliche Aromastoffe, damit wir alle in der Welt diese konsumieren können. Das heißt, wir brauchen künstliche Aromastoffe und das wächst immer mehr. Da gibt es ja verschiedene Unternehmen auf dem Markt und die haben sich vor ein paar Jahren mit einem Aromahersteller von Cargill haben sie da aufgekauft und verstärkt. Und ich finde, Aromastoffe sind in der Tat ein Produkt, was man selber nicht kauft, aber was halt überall drin ist und es muss halt alles irgendwie auch nach Vanille riechen. Nur gibt es halt nicht so viel Vanille.
Du hast eben gesagt, du würdest dir die Aktie auch kaufen, wenn sie teuer ist. War das jetzt ein Witz von dir oder gibt es tatsächlich Aktien,
nein,
wo du sagst,
nicht, wenn sie irgendwann teuer
möchte ich die wirklich?
Wenn sie nicht günstig okay ist. Also wenn sie irgendwann neutral bewertet ist, so wie jetzt, wobei es eher ein bisschen, ne, bisschen höher als nur ein normales neutral. Aber sowas wie in der Corona-Krise, wenn die da jetzt, wenn in der nächsten Krise, wenn die jetzt kein Kaufsignal auslöst, aber ich sehe, der Kurs geht trotzdem zurück, würde ich die auch einfach mal kaufen. Das ist einfach so. Habe ich halt mal einen Wert nicht nach meiner Strategie gekauft, reißt mir jetzt auch keiner den Kopf ab. Aber ich glaube, das wird einfach ewig sonst dauern, bis du die mal ins Depot kriegst.
Ja, okay.
Bin gut.
Genau, Irland, weiß ich nicht, gibt's da Quellensteuer? Weißt du da was, Luis? Bin ich jetzt nicht im Laufen? Ich habe noch keinen irländischen Wert in meinem Depot.
Oh, gute Frage. Habe ich auch nicht. Also Großbritannien hat keine, aber Irland weiß ich nicht.
Ach, hier schreibt ja gerade der Stefan, holst du dir die Quellensteuer aus Irland zurück? Ist egal. Also es gibt offenbar Quellensteuer. Ich hoffe nicht, dass sie über einem gewissen Maß ist, die 15%, die angerechnet werden. Ja, ansonsten würde ich es vielleicht auch machen. Also bei 35, so wie Schweiz oder so, würde ich es jetzt nicht machen.
Da kommen auch gerade Kommentare, die sagen 20%.
Ja, wahrscheinlich sind die 37 hier nur für irgendwas. Muss man mal sehen.
Nur für dich. Ja, da muss man nochmal beim Broker gucken, ob die so eine Vorabbefreiung haben.
Ja, ja, genau.
20 wäre okay. Weil du Kunde bekannt bist und dann kannst du das ja runterrechnen. Ist das schon wie ein...
Ah, hier steht
ja, in Kanada
20%.
Auch.
Nee, jetzt sind 20%, ja. So viel steht. Ja, ja, genau. Ja, dann ist ja in Ordnung. 20 wäre noch in Ordnung. Okay, für mich. Aber die Dividende ist eh nicht so hoch. Also ich glaube, die ist nur bei 0,7%. Also da muss man sich keine Gedanken machen, dass da viel Geld einbehalten wird. Das ist eher so als Stabilisierung fürs Depot und für einen soliden Kurswachstum ist das echt ein guter Wert. Die könnten echt, also ich frage mich gerade, warum kaufen die nicht Kerrygold auf? Also würde ja gut passen.
Da gibt es Probleme ja mit den Markenrechten.
Ne, ich glaube, die Ornua, habe ich gelesen, war eine Genossenschaft oder sowas. Die ist nicht börsennotiert. Und dann hast du aber das ganze Geschiss mit den ganzen, ja, und naja, du weißt ja.
Ja. Kann man
nicht einfach so kaufen.
Gut. Wollen wir noch kurz auf die Fragen eingehen, nachdem wir
genau, eine Frage haben wir noch. Eine Frage für dich kam rein, genau, Luis. Wie kann ich mir ein konkretes Wertpapier über einen Put andienen lassen?
Genau, das war eine Frage, die reingekommen ist von Davide. Ich vermute mal italienische Wurzeln. Glückwunsch zum EM-Titel auf dem Weg. Ja, und zwar ist es ja heute EM. So.
Warum gratuliert er dir denn?
Es ist ja so, dass beispielsweise bestimmte ETFs, und darauf zielt das ab, nicht erwerbbar sind für Kunden mit Wohnsitz in der EU durch die MiFID II-Regularien, ohne das jetzt ausrollen zu wollen, warum das so ist. Der Witz ist, die kann ich zwar nicht kaufen, aber ich kann mir die tatsächlich andienen lassen per Option. Das ist also zulässig. Ja. Wie funktioniert das Ganze? Und das möchte ich am Beispiel machen von der Van Eck BDC Income ETF. Das ist nämlich genau der einzige ETF, den es gibt auf den Sektor der BDCs. Den hatten wir ja vorhin, die BDCs mit Nutec. Ja, also in dieser Private Equity Gesellschaft, der sagt, nee, ich möchte nicht einen Einzelwert haben, sondern ich möchte quasi die ganze Branche im Korb haben, kann auf diesen ETF zurückgreifen. Das Problem ist eben, der ist in den USA aufgelegt und über normalen Broker bekomme ich den schlichtweg nicht. Ich sehe den dann auch nicht, weil ich bekomme den gar nicht angeboten. Ja. Das Wertpapierkürzel ist BIZD, bekannt in der New York Stock Exchange. Wenn ich das aufrufe, sehe ich nicht die Aktie. Ja, oder ich sehe vielleicht die Aktie, ich kann die aber nicht handeln. Aber was ich machen kann dann natürlich, ich kann gucken, naja, wie steht die Aktie? Und wenn man jetzt, oder der ETF aktuell steht dabei 17,07 US-Dollar pro Anteil, jetzt ganz aktuell. Jetzt kann ich mir überlegen, naja, wenn ich den schon nicht kaufen kann, dann rufe ich mir die sogenannte Optionskette zu dem Wertpapier auf. Das heißt, da bekomme ich angezeigt, was gibt es denn überhaupt für welche Laufzeiten, welche Puts in dem Fall. Das heißt, hier ist eine Möglichkeit, ich verkaufe einen Put. Ja, und zwar zu einem Preis, der eng am aktuellen Preis ist. Und wenn am Ende der Laufzeit, ja, der Preis unter dem Strike des Putzes, also unter dem vereinbarten Preis, den der Put aufweist, dann bekomme ich den Titel angedient, zwangsweise. Ja, muss natürlich das Geld auf dem Konto haben, um das bezahlen zu können, aber dann habe ich den Titel ins Depot. Ich habe es mal ganz frisch jetzt aufgerufen, wenn ich jetzt BIZD aufrufe und mir die Optionskette anzeigen lasse. Die nächste fällige Option, die es gibt, die wären in 14 Tagen am 20. August fällig. Und wenn ich da mal schaue, der ETF-Kurs liegt aktuell bei 17,07 und es gibt tatsächlich bei 17 US-Dollar einen Put, wo es einen Handel gibt. Und ich kann also jetzt einen Put auf $17 verkaufen mit einer Laufzeit jetzt noch von 14 Tagen. Der liegt bei einer Prämie, die ich dafür sogar noch bekomme. Kommt drauf an, wie der Ausführungskurs liegt, ist irgendwo zwischen 10 Cent und 65 Cent. Achtung, ne, ein Put-Kontrakt immer 100 Anteile, das heißt 100 mal 17, also 1700 ja. US-Dollar, ein Kontrakt, und dafür bekomme ich eben 100 mal zwischen 10 Cent und 65 Cent, also $10 und $65, bekomme also sogar noch günstiger an den Titel. Nehmen wir an, der Titel oder der ETF fällt dann auf 16,95, dann bekomme ich eben in 2 Wochen den Titel angedient. Ne, und so kann ich das eben machen, dass ich über diesen Put August 2021 bei Strike 17 einen Put verkaufe, und dann kann ich mir eben 100 andienen lassen, Titel davon, wenn der Put ausgeübt oder fällig wird. Ich kann ihn auch selber ausüben, geht natürlich auch, ist aber in der Regel etwas unwirtschaftlicher. Wenn ich nicht den Titel angedient bekomme, kann ich das eben nochmal versuchen, nochmal und nochmal, also das kann ich ja ad infinitum.
Bis er dann endlich mal kommt, ja. Mhm.
Genau. Voraussetzung hierfür auch nochmal ganz klar: ich muss einen Broker haben, der an eine Terminbörse angebunden ist, und ich muss dort meine Termingeschäftsfähigkeit dokumentiert haben. Das heißt, ne, wie bei den Aktien auch, dass ich überhaupt eben auch Optionen handeln darf.
Handeln darfst, ja.
Und, genau. Ne, und nochmal der Hinweis: Optionsscheine sind keine Option. Also damit funktioniert das nicht. Das geht ausschließlich mit Optionen.
Gut, kurze Antwort auf die kurze Frage. Lars, für dich, gibt es börsennotierte Peer-to-Peer-Plattformen? Genau, gibt's sowas?
Ja, gibt es. Tatsächlich gibt's Neo Finance in Litauen. Die sind an der Nasdaq Baltic, glaube ich. Ich glaube, es gibt noch eine, aber mir fällt der Name gerade nicht ein. Aber die gibt's auf jeden Fall, da weiß ich ganz sicher, dass die börsennotiert sind.
Dann kann man sich kaufen, wenn man möchte. Bringst du nächste Mal mit zum nächsten Livestream.
Ja. Es gibt auch börsennotierte P2P-Fonds, aber auch das können wir sicherlich das nächste Mal eventuell besprechen.
Ja, das ist genau.
Eine interessante Anlageklasse.
Wobei ich die alle nicht so interessant fand, also wo wir gerade dabei sind. Ich habe ja schon einige angeschaut, aber das ist alles, naja, von der Rendite her fand ich das nicht so attraktiv, und auch die Zusammenstellung war immer so, naja. Aber ja, klar, es ist natürlich börsennotiert.
Mal anschauen, ja, genau. Dann holst du die Quellensteuer zurück, wahrscheinlich an mich die Frage. Ich hole grundsätzlich keine Quellensteuer irgendwo zurück, also entweder das, was kommt, ist bei mir netto, und ich mag keine Gebühren und keinen Aufwand. Da mache ich also nichts. Also entweder bin ich damit zufrieden oder ich investiere gar nicht erst. Ob ich Clorox auf dem Schirm habe, habe gerade geschaut. Nein, neutrales Signal, immer noch kein Kaufsignal. Ich glaube, da sind die Margen nach unten gegangen. Verstehe ich gar nicht. Clorox, machen die nicht auch das ganze Desinfektionszeug und Reinigungszeug? Muss doch jetzt geboomt haben wie Sau. Also wundert mich jetzt ein bisschen, dass es denen nicht so gut geht. Also da ist noch ordentlich Luft, dass die noch ein bisschen zurückkommen können. Also da würde ich jetzt auch erstmal nichts machen. So, ich habe jetzt noch 2 Punkte, wo mir Leute geschickt haben. Mit dem ersten muss der Luis mal helfen. Da hat einer geschrieben, er hat mir jetzt sie haben mir ihre exotischen Wertpapiere geschickt. Das ist einmal Höck LNG Partners LP, falls du noch nicht gehört hast, weil Luis hat ja alle im Depot, oder? Kennst du doch, oder?
Ja, ist, glaube ich, eine Schifffahrtsgesellschaft, eine
Keusche. Schwimmende Speicheranlagen für Gas, also Flüssiggas.
Genau.
Transportschiffe machen die. Ja. Hauptsitz in Hamilton in Bermuda. Und pass auf, die Aktie ist Ende Juli von $18 auf $5 gefallen.
Ja.
Ist was ganz Exotisches anscheinend passiert. Hat das vielleicht was mit dem Bermuda-Dreieck zu tun? Keine Ahnung. Weißt du da was?
Schiffe verschwunden.
Ja, nein, ich selber bin ja nicht im Schifffahrtssektor investiert. Ich erwähne das zwar, dass es den gibt, weil das tatsächlich auch potenziell lukrativ ist und auch über viele Jahrzehnte Schifffahrtsgesellschaften sehr gute und sehr stabile Dividenden gezahlt haben. Aber seit der Weltfinanzkrise ist der Sektor recht unkalkulierbar. Und ich habe immer wieder solche Abstürze, sei es, weil die Gesellschaft eine Anschlussfinanzierung nicht bekommt oder diese wackelt. Viele Schifffahrtsgesellschaften sind hoch verschuldet, weil das eben, weil die ein hohes Anlagevermögen haben, was sie finanzieren müssen, etc. pp. Grundsätzliche strategische Fragen können damit reinspielen, wenn ich bestimmte Länder oder Häfen bediene, die dann plötzlich gesperrt sind, weil in China der Wind anders weht. Aber jetzt im Einzelfall, warum das bei Höck so ist, kann ich mir nicht sagen.
Ja, war jedenfalls ganz spannend. Er hat dann irgendwie umgeschichtet auf Preferred Shared, hat er gesagt, aber ansonsten sagt mir das irgendwie auch nichts. Ich habe jetzt auch nichts gefunden, wo da steht, da ist irgendwas kaputt gegangen oder so. Und dann kam noch eine rein, es nennt sich Drohne Delivery aus Kanada. Das ist eine Logistikplattform für Drohnenlieferung. Also die haben jetzt seit Jahren noch keine Gewinne gemacht. Sieht doch alles ganz mau aus, auch nicht so groß, 200 Millionen oder so. Aber ob sich das mal durchsetzen wird, weiß ich nicht so genau.
Lieferung per Drohne, doch, die wird kommen, glaube ich. Aber die Pioniere sind ja häufig nicht die, die dann das Geschäft das Große machen.
Genau, ja, so ist es leider.
Also Google war ja auch nicht die erste Suchmaschine. Und Facebook übrigens auch nicht die erste Community. Ja, also gab ja schon in den 90er Jahren die Newsgroups und ähnliches.
StudiVZ. Also,
ja, genau. Ja, da war schon ein bisschen moderner. Ne? Und von daher, also auf dem Automobilbereich mit Daimler, das ist einer der wenigen Beispiele, wo tatsächlich so ein Pionier dann auch immer noch Weltmarktführer ist dann, ne? Oder mit zu den Weltmarktführern gehört. Aber das ist halt eben eher untypisch, muss man sagen.
Also hier schreibt noch jemand, RoboCash kommt wohl irgendwann an die ASX. Also wahrscheinlich sind die dann auch börsennotiert.
Ja,
Luis wird gefragt, ob er noch einen guten Shortput-Tipp für heute Abend hat. Kannst du dir kurz was überlegen. Und was haben wir noch? Der Stefan schreibt, Clorox hat Probleme mit steigenden Kosten und natürlich schwierige Vorjahresvergleiche, weil, ja klar, wegen Corona wurde blöd Desinfektionsmittel und so gekauft und scheint jetzt wohl nicht mehr. Naja, also da ist die Aktie anscheinend abgestürzt, habe ich schon mitbekommen, aber ich habe die nicht im Depot, deswegen war das bei mir jetzt nicht so wichtig. Ach, hier schreibt der Kollege HMLP ist es hier, ja genau, hat die Dividende gestrichen und wegen dem Kursgewinn hat niemand den Wert im Depot, daher der große Abverkauf. Ah, siehst du, Hück hat Dividende gestrichen,
ja.
Genau. Und du sagst ja selber, solche Papiere halt man ja wegen den Erträgen und nicht wegen den Kursgewinnen und dann sind sie wie die Fliegen alle raus.
Hat lieber Pizza.
Pizza geht immer.
Genau. So, habt ihr noch was? Erzählt mal, sonst sind wir schon drüber, weit drüber, wie immer.
Ich glaube, wir sind durch. Für heute Abend habe ich keinen Shortput-Tipp ad hoc, aber vielleicht in der nächsten Woche, da könnten wieder Edelmetalle und Minenwerte interessant sein. Auch durchaus zum Veroptionieren über einen Shortput.
Okay, wissen wir schon, was wir für ein Thema bei der nächsten Runde machen? In 3 bis 4 Wochen. Termin wissen wir noch nicht, aber in 3 bis 4 Wochen wieder Freitagabend. Oder machen wir es kurzfristig geheim und so.
Wir machen ein Überraschungsthema.
Wir machen ein Überraschungsthema, genau. Ansonsten schreibt es in die Kommentare, wenn ihr ein Wunschthema habt, wenn ihr irgendwie Aktien wissen wollt, was wir machen oder nicht machen, dann könnt ihr uns noch aktiv beeinflussen bis zum nächsten Mal. Und ansonsten danke fürs Zuschauen, fürs Zuhören. Und was noch? Nö. Lesen tut man ja nicht.
Gut, alle.
Genau. Wünsche euch schönen Abend, schönes Wochenende.
Bei mir ist jetzt Nacht. Den Sommer.
12:30 ist noch Sommer. Okay. Also ich gehe morgen an den Strand.
Du gehst doch immer an den Strand. Das war jetzt nichts Neues. Ihr habt ja keine Jahreszeit.
Ja, aber morgen halt auch. Ja. Wollte ich halt mal erwähnen.
Also, der Dauerurlauber.
War schön mit euch. Schön mit Öl, sagt man.
Dito, genau.
Und dann ein schönes Wochenende. Macht's gut, ja?
Jo. Bis dann. Ciao, ciao.
Ciao.